So, jetzt ohne weitere Verzögerung gleich zur Sache, weil ich auch heute wieder ein relativ dichtes Programm habe. Ich würde gerne, wieder schauen, ich würde gerne heute abschließen, das, was ich zum Begriff und zum Grundverständnis von Wissenschaft sagen möchte, um dann ab der nächsten Woche auf die Geschichte der Wissenschaftstheorie im 20. Jahrhundert, Popper und so weiter, einzugehen. Zur Erinnerung, ich hatte in der letzten Woche vor allem zwei Dinge behauptet. Die eine Behauptung war, ein Versuch, Wissenschaft anhand eines Kriterienkataloges zu bestimmen, anhand einer Liste notwendiger und hinreichender Bedingungen für Wissenschaftlichkeit, scheint mir nicht sehr weit zu führen. Weil alles, was für einige Wissenschaften kennzeichnend sein mag und ihre Wissenschaftlichkeit ausmachen mag, für andere Wissenschaften nicht gilt. Das Zweite war, dass ich dann kurz den Vorschlag betrachtet habe, dass man Wissenschaft als so etwas wie geregelte oder methodische Suche nach Wahrheit bestimmt. Ausgehend von einer begrifflichen Verbindung zwischen dem Wortbestandteil Wissen in Wissenschaft und dem Begriff der Wahrheit. Und auch hier war das Ergebnis in dem Sinne negativ, dass ich meine, wir haben zwar eine einigermaßen akzeptable Wortbedeutung von Wahrheit, das nannte ich die Korrespondenzplattitüde, also eine Aussage ist wahr, dann, wenn es sich so verhält, wie die Aussage sagt, dass es sich verhält, aber wir haben keine Wahrheitstheorie in dem Sinne, dass wir dann wüssten, was genau wir machen müssen, um Wahrheit im Sinne dieser Korrespondenzplattitüde zu erreichen. Ich habe verschiedene Vorschläge für Wahrheitstheorien durchgesehen und meine, sie führen insgesamt nicht weiter als bis zum folgenden Punkt, bei dem ich jetzt heute auch dann einsetzen will, nämlich den Punkt, dass die einzige Möglichkeit, die wir als endliche und in unseren Erkenntnisversuchen fehlbare Wesen haben, an der Wahrheit orientiert zu sein, dass diese einzige Möglichkeit darin besteht, dass wir uns um die bestmöglichen Rechtfertigungen unserer Meinungen bemühen. Man könnte das auch so zusammenfassen. Indem ich sage, eine Aussage sei wahr, sage ich einfach, ich stehe zu dem, was diese Aussage inhaltlich besagt. Ich selber lasse mich darauf festnageln, dass ich das tatsächlich meine. Der Begriff der Wahrheit enthält nun nichts, was uns einen Hinweis darauf gibt, wie wir eine Meinung, wenn sie einmal strittig geworden ist, beglaubigen können. In diesem Sinne hat der Begriff der Wahrheit, könnte man auch sagen, keinen pragmatischen Mehrwert. Der Begriff der Wahrheit hat einfach, so würde ich die Diskussion über Wahrheitstheorien resümieren für mich, den Stellenwert, uns gewissermaßen den Witz mitzuteilen, den unser Bemühen um bestmögliche Rechtfertigung hat. Denn wenn ich mir verständlich machen will, warum ich mit einer einmal gefassten Meinung nicht einfach glücklich bin und dann keine weiteren Belege und keine weiteren Argumente mehr hören mag, sondern warum ich mich offen halten sollte für neue Belege und neue Argumente. Und damit natürlich auch für andere Personen, die mich mit neuen Sichtweisen behelligen könnten, dann scheint mir der Begriff der Wahrheit das auszudrücken, was diese Bereitschaft zur Offenheit verständlich macht. Denn wir wissen im Grunde immer, dass es zweierlei ist, ob ich etwas für wahr halte oder ob es tatsächlich wahr ist. Und das heißt, der Begriff der Wahrheit steht für etwas, was alle unsere jeweiligen Überzeugungen, unsere jeweiligen Ansichten, was wahr ist, transzendiert. Und es ist dieser Charakter der Wahrheit, dass Wahrheit etwas gegenüber all unseren faktischen Überzeugungen Transzendierendes ist, was wiederum verständlich macht, warum wir uns nicht einfach mit den Wahrheiten, mit den Meinungen, die wir nun mal haben, begnügen, sondern uns offen halten für immer neue Möglichkeiten der Infragestellung. Im Prinzip zumindest. So, das war im Wesentlichen das, was mir jetzt aus der letzten Vorlesung wichtig war. Man kann also sagen, in der Wissenschaft, jedenfalls in weiten Teilen der Wissenschaften, geht es sicher darum, dass wir an Wahrheit interessiert sind. Aber das sagt uns nicht, wie man vorgehen muss, um in einer wissenschaftlichen Weise sinnvoll zu arbeiten. Weil uns der Begriff der Wahrheit als solcher einfach nichts an die Hand gibt, was das entscheidet. Deswegen will ich jetzt im Folgenden einfach ein paar Dinge sagen über den einzigen Weg, den ich sehe, wie wir an Wahrheit orientiert sein können. Und diesen Weg könnte man den Weg der Rechtfertigung nennen, womit jetzt nicht der Akzent gelegt wird auf den Besitz von etwas, nämlich Wahrheit, denn dieses Besitzes der Wahrheit können wir uns prinzipiell nie sicher sein, sondern der Akzent wird gelegt auf unsere in erkennender Praxis erfolgende Orientierung an etwas. Und diese Orientierung kann man eben Rechtfertigung oder mit einem Wort aus einer früheren Vorlesung als argumentative Praxis, als eine besondere Form der Praxis bezeichnen. Ich will nur wenige Worte über den Begriff und die Theorie der Argumentation verlieren, weil das nicht eigentlich im Zentrum der Vorlesung steht, aber ein paar Worte seien doch vielleicht angebracht. Wissenschaft besteht darin, dass man, also Wissenschaft jetzt nicht verstanden als ein institutionalisiertes Gebilde aus Stellen und so etwas, sondern Wissenschaft als eine Erkenntnispraxis besteht darin, dass man Gründe für oder wider bestimmte Überzeugungen öffentlich macht und innerhalb einer Wissenschaftlergemeinschaft, also einer Gemeinschaft von Menschen, die ungefähr gleiche Interessen an einer Sache haben und ungefähr gleiche Voraussetzungen, die Sache zu überprüfen, dass man innerhalb dieser Wissenschaftlergemeinschaft seine Gründe darlegt, warum man etwas so und so sieht, warum man etwas für plausibel, für belegt oder gar im extremen Fall vielleicht für bewiesen hält. Und das ist im Prinzip ein unendlich fortlaufendes Spiel, weil in der Wissenschaft jeder, der ein wissenschaftliches Ergebnis präsentiert bekommt und der sich für befähigt hält, auf dem Niveau der wissenschaftlichen Ergebnispräsentation mitzureden, auch widersprechen kann. Deswegen ist es charakteristisch für wissenschaftliche Kommunikation, dass sie im Modus von Kritik und Gegenkritik erfolgt. Also in einem gewissen Sinne ist es dann tautologisch leer, wenn man sagt, Wissenschaft soll kritisch sein. Wenn damit nämlich einfach nur gesagt wird, dass Wissenschaft darin besteht, dass die jeweiligen Gründe, die jemand nennt, für eine bestimmte Vermutung über irgendwas, dass diese Gründe angefochten werden können und dass die Anfechtung dieser Gründe wiederum anfechtbar ist. Also wissenschaftliche Aufsätze werden typischerweise dann akzeptiert, wenn sie etwas Neues zur wissenschaftlichen Diskussion beitragen. Und um etwas Neues beizutragen, genügt es natürlich nicht einfach zu sagen, in dem letzten Aufsatz von XY steht schon alles drin, ich sehe das genauso, sondern ich muss schon irgendwas hinzufügen. Und typischerweise hat die Hinzufügung den Charakter einer Kritik, entweder in einem auf Einzelheiten zielenden Sinn oder im Extremfall in einem das Ganze, seine Voraussetzungen, seine rahmengebenden Annahmen in Zweifel ziehenden Sinn. Also in diesem Sinn, wenn jemand sagt, Wissenschaft muss kritisch sein, sagt er oder sie einfach etwas Triviales. Es gibt auch Möglichkeiten, das nicht trivial zu verstehen, dazu später. Was heißt argumentieren? Ich gebrauche jetzt hier kurz in den skizzenhaften Überlegungen zu der Idee der Argumentation eine Begrifflichkeit, die ich von dem deutschen Philosophen Jürgen Habermas im Wesentlichen nehme. Habermas sagt etwa Folgendes. Bei sehr vielen Dingen, die wir tun und bei sehr vielen Dingen, die wir sagen, lassen wir unausdrücklich bestimmte Unterstellungen der Geltung oder der Gültigkeit mitlaufen. Ich unterstelle zum Beispiel, wenn ich einen Ball in Richtung eines Gegenübers werfe, dass dieses Gegenüber sich als Teilnehmer am selben Spiel, an irgendein Ballspiel versteht, wie ich es bin. Oder ich unterstelle, wenn ich Ihnen Argumente nenne für meine Kritik etwa an einem bestimmten verengten Wissenschaftsverständnis, dass Sie imstande sind, diese Kritik zu verstehen, zu ihr Stellung zu nehmen, sie zu durchdenken und so weiter. Solche Unterstellungen werden in der Regel einfach stillschweigend gemacht, aber man kann sie auch zur Sprache bringen. Ich kann zum Beispiel sagen, du hast dies und das gemacht, aber damit hast du doch im Grunde etwas unterstellt. Zum Beispiel hast du, indem du mir die Anweisung gegeben hast, hol mir mal bitte eine Flasche Wasser, unterstellt, dass ich dir gegenüber in einem bestimmten Dienstverhältnis oder in einem bestimmten Anweisungsverhältnis stehe, dass ich befugt bin, dir Anweisungen zu geben. Und ebenso kann man jetzt für gewöhnliche Meinungen sagen, dass mit ihnen Ansprüche auf Geltung verbunden sind. Eine Meinung ist zum Beispiel, jetzt ganz simpel, in rohstoffreichen Entwicklungsländern ist die Gefahr von Militärputschen signifikant höher als in rohstoffarmen Entwicklungsländern. Mit dieser Meinung, die ich beispielsweise in einem wissenschaftlichen Aufsatz als Hypothese etwa voranstellen kann, geht ein Anspruch auf Geltung einher, nämlich einfach der Anspruch, dass es tatsächlich so ist, wie ich behauptet habe. Und an diesen Geltungsansprüchen können nun Einwände ansetzen. Ein anderer kann das, was ich da behauptet habe, anfechten. Und dann bin ich, wenn ich an meiner Behauptung festhalte und mich die Sache hinreichend interessiert, dazu genötigt, auf diese Anfechtung meinerseits mit Argumenten zu reagieren. Das heißt, ich muss jetzt die Gründe darlegen, aus denen ich mich berechtigt glaube, dieser Ansicht zu sein. Das können beispielsweise Gründe unter Zuhilfenahme von Statistiken sein. Ja? Statistiken über die Verteilung von Militärputschen zwischen verschiedenen Länderkategorien. Dann werde ich mich mit Einwänden auseinandersetzen müssen, die etwa auf übersehene Variablen zielen und muss dann sagen, nein, nein, diese Variablen kann ich einbeziehen und kann trotzdem meine Behauptung, dass Rohstoffreichtum eine unabhängige Variable bei der Erklärung von Militärputschen ist, aufrechterhalten und so weiter. Also Habermas sagt, Argumentation ist die Praxis der Anfechtung und Verteidigung strittig gewordener Geltungsansprüche. Ein Anspruch auf Geltung ist eben zum Beispiel, es ist tatsächlich so, wie ich behaupte, wenn ich sage, dass Rohstoffreichtum ein Fluch sein kann für die politische Stabilität unterentwickelter Länder oder so. Argumentation hat, wenn Sie so wollen, immer die folgende Grundform. P, irgendein Aussageninhalt beispielsweise, weil Q. Und Q ist wiederum eine Aussage oder eine Menge von Aussagen, aber eine Menge von Aussagen, die eine bestimmte Rolle spielt. Nämlich die Rolle, den strittig gewordenen Inhalt P zu stützen. Q enthält also diejenigen Aussagen, die dafür sprechen sollen, dass P, Klammer auf, der Fall ist, wahr ist oder so. Das jetzt für den einfachen Fall eines Geltungsanspruchs auf Wahrheit von Aussagen, wie er für wissenschaftliche Kommunikation typisch ist. Argumentationen bestehen also darin, dass man Aussagen zueinander ins Verhältnis setzt, von denen einige die Rolle spielen, begründungsbedürftig zu sein und andere die Rolle spielen, die Begründung leisten zu sollen. Und das eben kann man in diese Form bringen. Man kann etwa sagen, in einer Argumentation füge ich Aussagen so zusammen, dass sie zusammengenommen logisch eine ganz bestimmte Schlussfolgerung enthalten. Und wenn dann alle Aussagen wahr sind, dann muss die Schlussfolgerung ebenfalls wahr sein. Ein einfacher, trivialer Fall dafür ist etwa ein Dreisatz der folgenden Art. Ich behaupte, Sokrates ist sterblich. Und zur Stützung dieser Aussage kann ich jetzt anführen, zum einen einen Allsatz, einen Satz über alle Menschen. Alle Menschen sind sterblich. Das wäre die erste Prämisse in einer sehr einfach gebauten syllogistischen Argumentation. Und dann könnte ich zweitens einen Satz über dieses spezielle Individuum Sokrates als Prämisse einfügen. Sokrates ist ein Mensch. Und dann ergibt sich aus, alle Menschen sind sterblich und Sokrates ist ein Mensch, logisch, Sokrates ist sterblich. Was jetzt noch fehlt, ist die Wahrheit der beiden Prämissen. Also es könnte ja sein, dass nicht alle Menschen sterblich sind. Es könnte ja sein, dass Sokrates kein Mensch, sondern ein Roboter ist. Und wenn eine dieser beiden Prämissen nicht wahr ist, dann ist das Argument als Argument gescheitert. Der Schluss kann trotzdem richtig sein, aber das Argument als solches ist gescheitert. Also in diesem einfachen Fall haben wir es zu tun mit zwei Prämissen, die die Begründung leisten sollen und einem Satz, der als Schlussfolgerung das zu Begründende ist. Eben in diesem Fall, Sokrates ist sterblich. Und in diesem einfachen Fall ergibt sich aus den beiden Prämissen zusammengenommen der Schluss. Der Schluss ist logisch vollständig in den beiden Prämissen enthalten. Und das heißt auch, wenn die beiden Prämissen wahr sind, dann muss auch der Schluss wahr sein. Die Wahrheit der Prämissen geht dann auf den Schluss durch eine einfache logische Operation über. Das ist ein sehr einfacher und für fast alle interessanten Fälle mit Sicherheit zu einfacher Fall, aber er mag verdeutlichen, was ich hier meine. Wenn ich von einem geregelten Zusammenhang von Aussagen rede, den eine Argumentation darstellt. Aussagen spielen eben in Argumentationen grundsätzlich entweder die Rollen, angefochten zu werden, Kraft der Geltungsansprüche, die sie transportieren, oder aber die Rollen der Begründung eines strittig gewordenen Geltungsanspruchs. Dazu müssen, damit ein Grund etwas anderes begründen kann, eine Reihe von Bedingungen erfüllt sein. Ich hatte schon eine Bedingung erwähnt, das ist die Bedingung, dass die Gründe, die einen anderen etwas anderes stützen sollen, zutreffend oder wahr sein müssen. Im Falle von Sokrates ist sterblich, muss also wahr sein, dass alle Menschen sterblich sind und dass Sokrates ein Mensch ist. Eine zweite Bedingung, die Gründe erfüllen müssen, damit sie in einer Argumentation eine Stützungsfunktion für strittig gewordene Geltungsansprüche erfüllen können, ist, dass sie informativ sein müssen. Das heißt, sie müssen etwas inhaltlich besagen, sie müssen einen Unterschied machen. Und auch das ist in meinem simplen Beispiel offensichtlich der Fall. Alle Menschen sind sterblich, ist einfach deshalb informativ, weil es ja auch möglich wäre, dass nicht alle Menschen sterblich sind. Logisch ist das möglich, nicht? Und ebenso ist Sokrates ist ein Mensch informativ, weil es ja auch sein könnte, dass, wie gesagt, Sokrates ein Roboter ist oder eine verwandelte Katze oder ein geschickt geformter Sandhaufen, der reden kann oder irgendwas. Also die Bedingung, informativ zu sein, also einen informationellen Unterschied sozusagen in unserem Konto von Überzeugungen machen zu können, ist weiter erforderlich. Drittens, und jetzt rede ich sehr vage, müssen stützende Gründe, damit sie in einer Argumentation etwas für einen strittig gewordenen Geltungsanspruch austragen können, einschlägig sein. Man könnte auch sagen, relevant. Sie müssen also zu der Art von Geltungsanspruch passen, der in die Kritik geraten ist. Wenn die Sterblichkeit von Sokrates strittig geworden ist, dann ist die Sterblichkeit von Menschen und das Menschsein von Sokrates jeweils bedeutsam, um zu überprüfen, ob unser Satz wahr ist oder nicht. Ich könnte natürlich auch zwei Prämissen aneinander fügen, die jeweils vollkommen tadellos sind, die aber nur den einen Nachteil haben, dass sie keinen erkennbaren Sachzusammenhang zu der strittig gewordenen Behauptung aufweisen. Also beispielsweise, alle Krokodile sind Echsen und Alfons ist ein Krokodil. Also ist Sokrates sterblich. Angenommen, Alfons ist ein Krokodil, es ist irgend so ein fetter Alligator im Berliner Zoo und alle Krokodile sind Echsen, stimme auch. Dann habe ich zwei wahre Prämissen, die aber in keiner nachvollziehbaren Geltungsbeziehung stehen zu dem strittig gewordenen Geltungsanspruch. Also das sind ein paar Anmerkungen zu dem viel größeren Thema der Argumentationstheorie. Wenn Sie sich dafür interessieren, es gibt eine ganz brauchbare Einführung, die sich ungefähr auch der Begrifflichkeit bedient, die ich jetzt gebraucht habe, die ist von einem Herrn Kopperschmidt. Ich meine, dieses Buch ist auch in den Literaturhinweisen zur Vorlesung. Das ist ganz gut lesbar und beschäftigt sich speziell mit Argumentation. Warum ich auf den Begriff der Argumentation hier sehr knapp eingegangen bin, hat einfach den Grund, weil mein Vorschlag ist, dass man das für wissenschaftliche Praxis Wesentliche als argumentative Praxis kennzeichnen kann. Eben äußerlich erkennbar daran, dass Wissenschaft im Wesentlichen darin besteht, dass etwas veröffentlicht wird, auf das dann wiederum mit anderen Veröffentlichungen geantwortet wird. Und die Veröffentlichung besteht in einem weiteren Sinne des Wortes doch meistens sehr häufig darin, dass man Argumente für etwas, für eine bestimmte Sichtweise darlegt. Also nicht einfach nur Behauptungen hinknallt, sondern auch sagt, warum man diese Behauptungen erhebt oder nicht. Ich will zwei mögliche Einschränkungen kurz erwähnen und dann zu einem anderen damit verwandten Punkt übergehen. Erstens, man könnte sagen, dass in der Wissenschaft doch nicht nur argumentiert, sondern auch in einem strikten Sinne etwas bewiesen wird. Das mag etwa für bestimmte Abteilungen der Mathematik das erkenntnisleitende Ideal sein, dass man nicht argumentiert, sondern beweist. Eine einfache Form von Beweis besteht einfach darin, dass eine Menge von Aussagen dadurch wahr ist, dass die in den Aussagen verwendeten Bedeutungen oder Kraft der in den Äußerungen verwendeten Bedeutungen wahr sind. Der einfachste Fall für das ist ein rein logischer Aussagenzusammenhang. Wenn ich etwa sage, alle A sind B, alle B sind C, dann sage ich automatisch, alle A sind C. Das ist ein einfacher Fall von Beweis, einfach weil ich hier Variablen mit Buchstaben gekennzeichnet habe und weil ich hier nichts anderes gemacht habe, als sozusagen von einem Satz den Wahrheitswert auf den anderen zu übertragen. Und hier spielt in diesem Fall spielt natürlich gar keine Rolle, wie die Wirklichkeit außerhalb meines Satzgefüges ist, weil in diesem Satz nur ein Zusammenhang zwischen bestimmten Variablen ausgesagt. Das könnte man als einen Beweis im strikten Sinne bezeichnen. Und es ist sicherlich so, dass es in bestimmten Aspekten der Wissenschaft um Beweisführung in diesem Sinn geht. Ich meine allerdings, dass Beweisführung ein Grenzfall wissenschaftlicher Argumentation ist. Also ein Beweis, wenn er wirklich strikt gelungen ist, ist dann wohl nicht mehr sinnvoll anfechtbar. Aber in aller Regel bestehen interessante wissenschaftliche Publikationen nicht allein und auch nicht primär in Beweisen. Und dann gibt es durchaus Möglichkeiten der Anfechtung und das will ich eben hervorheben, indem ich von einer argumentativen Praxis, also der Praxis des Erhebens und Anfechtens von Geltungsansprüchen rede. Ein anderer Fall ist der, dass in einer Wissenschaft nicht so sehr Schlussfolgerungen vollzogen werden, als vielmehr etwas beobachtet und auf der Basis von Beobachtungen behauptet wird. Man könnte das als eine Begründung Kraft Evidenz bezeichnen. Wenn wir es mit empirischen, also auf die sinnlich erfahrbare Wirklichkeit bezogenen Aussagen zu tun haben, dann reicht es ja augenscheinlich nicht aus, dass unsere Aussagen in sich stimmig sind, dass sie einen in sich stimmigen Folgerungszusammenhang ergeben, sondern der in sich stimmige Folgerungszusammenhang steht dann im Dienste der richtigen Erfassung von etwas in der Wirklichkeit. Und dazu muss ich offenbar in irgendeiner Art von wahrnehmendem Kontakt zu etwas in dieser Wirklichkeit sein. Also wenn ich etwas Empirisches aussage, zum Beispiel über die Aktivitäten neonazistischer Organisationen, dann muss ich in irgendeiner Art von wahrnehmendem Kontakt, wie immer vermittelt auch, zu tatsächlichen beobachtbaren Aktivitäten neonazistischer Organisationen sein. Ich kann mir eine in sich noch so stimmige Theorie, einen noch so gelungenen Ableitungszusammenhang darüber, was neonazistische Organisationen so machen, ausmalen. Wenn sie aber tatsächlich etwas anderes machen, ist das eben als eine empirische Theorie über neonazistische Aktivitäten nicht tauglich. Also man könnte sagen, an den Rändern einer wissenschaftlichen Argumentation spielen, und diese Ränder sind in dem Fall nicht unwichtig, sondern sozusagen sinngebend bedeutsam, spielen bestimmte Dinge eine Rolle, die ich nicht wiederum in letzter Instanz durch Schlussfolgerung gewinne, sondern durch Beobachtung oder einfacher gesagt durch Hinsehen, Hinhören, Hinschmecken, Hinriechen, Hinfassen. Der einfachste Fall von Evidenz ist, ich mache die Augen auf und sehe es. Es gibt Versuche zu beweisen, dass es keine Schneemenschen, keine Yetis geben kann. Ich aber habe einen gesehen, als ich im Himalaya unterwegs war. Und ich war nicht von der Höhenkrankheit beeinträchtigt. Ich hatte keine Halluzination. Ich war nicht im Zustand der Trunkenheit. Die Lichtverhältnisse waren nicht so, dass ich mich hätte täuschen müssen. Ich war nicht ausgedorrt. Und so weiter und so weiter und so fort. Hier spielen eine ganze Reihe von theoretisch gehaltvollen Annahmen hinein, was es heißt, eine gültige Beobachtung zu machen. Aber wenn ich das alles mal als gegeben annehme, dann lässt sich die Streitfrage, gibt es den Yeti oder nicht, eben letztlich nur noch empirisch entscheiden. Und das heißt nur unter Hinzuziehung von Daten, die mir meine Sinnesorgane liefern. Und wenn ein anderer an meiner Stadt den Yeti gesehen hat, dann spielt eben eine Rolle, ob ich dem Bericht, den dieser andere von seiner angeblichen Beobachtung gibt, Glauben schenke oder nicht. Auch hier ist also wiederum ein Rückbezug zu etwas, was nicht selber das Resultat schlussfolgernden Denkens ist, sondern was letztlich sich einem bestimmten Sinneseindruck verdankt, der dann erst eine Rolle spielt innerhalb eines argumentativen Rechtfertigungszusammenhangs. Also, knapp gesagt, Wissenschaft als argumentative Praxis soll hier einschließen zwei Grenzfälle, die beide in ihr eine Rolle spielen können. Der eine Grenzfall ist der einer strikt deduktiven Beweisführung, der andere Grenzfall ist der einer Begründung Kraft Evidenz. Vermöge eines bestimmten, letztlich sinnlichen Eindruckes von etwas, das für die Beantwortung einer wissenschaftlichen Streitfrage eine Rolle spielt. Und wenn die Streitfrage eine empirische ist, dann werden letzten Endes immer sinnlich beobachtbare Gegenstände eine Rolle spielen dafür, wer Recht hat. Weil davon handelt ja die ganze Sache, dass man etwas in der Wirklichkeit gerecht wird. Bezieht man diese beiden Grenzfälle des Beweises und der Evidenz in den Begriff der Argumentation ein, dann könnte man doch, glaube ich, im Ganzen sagen, die wissenschaftliche Praxis ist eine im Wesentlichen argumentative Praxis. Und das wäre eben der Vorschlag, den ich machen würde. Und noch einmal, Damit will ich nicht sagen, dass nur in der Wissenschaft argumentiert wird, und ich will natürlich auch nicht sagen, dass in der Wissenschaft nur argumentiert wird und nichts anderes gemacht wird. Sondern ich will sagen, die Wissenschaft ist dasjenige Feld von Praktiken innerhalb einer ausdifferenzierten Gesellschaft, in dem argumentative Praktiken eine zentrale, herausgehobene, den Sinn des Ganzen kennzeichnende Rolle spielen. Und das unterscheidet die Wissenschaft zum Beispiel von der Wirtschaft, wo der Sinn des Ganzen die Profiterzielung ist, oder von der Politik, wo der Sinn des Ganzen die kollektiv verbindliche Entscheidung ist, oder vom Sport, wo der Sinn des Ganzen der gewinnorientierte Vollzug von Wettbewerben ist, oder. Haben Sie zu dem, was ich bis jetzt gesagt habe, Kommentare oder Fragen? Ja, sonst könntest du die Folie ein bisschen hochschieben. Okay. Ich will jetzt etwas darüber sagen, wie meines Erachtens eine wissenschaftliche argumentative Praxis aussehen sollte. Ich hatte ja von Anfang an gesagt, die Wissenschaftstheorie als eine Epistemologie der Wissenschaften sagt uns nicht einfach, wie in den Wissenschaften faktisch gearbeitet wird. Sie sagt uns normativ etwas darüber, wie in den Wissenschaften gearbeitet werden sollte, wenn sie denn ihren Zweck möglichst gut erfüllen können sollen. Also rede ich jetzt, um diese sozusagen normative Seite des Ganzen hervorzuheben, von Grundtugenden wissenschaftlicher Argumentation oder Verständigung. Damit will ich sagen, dass das Gelingen wissenschaftlicher Praxis von der Beachtung einiger Regeln und Grundsätze abhängt und die Beachtung dieser Grundsätze und Regeln wiederum den Wissenschaftstreibenden, den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in gewissem Sinne zur zweiten Natur geworden sein sollte. Das eben sagt man aus, wenn man von Tugenden redet. Ich will hier nicht Vollständigkeit beanspruchen, sondern nur vier mir besonders wichtig scheinende Grundtugenden erwähnen. Also ich will sagen, was meines Erachtens dazugehört, damit Wissenschaft nicht irgendwie, sondern möglichst gut gelingt. Die erste dieser Tugenden ist begriffliche Klarheit. Die zweite ist Widerspruchsfreiheit. Die dritte ist, was ich nenne, Irritierbarkeit, und die vierte ist Öffentlichkeit. Und da sich keine oder fast keine von Ihnen von selbst versteht, will ich dazu jeweils jetzt einige Sätze sagen. Zunächst begriffliche Klarheit. Wenn wir Aussagen bilden, verwenden wir Begriffe. Ein Beispiel für einen Begriff wäre etwa die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat. Was ich hier mache, ist, dass ich einem Gegenstand, in dem Fall dem Staat Bundesrepublik, eine Eigenschaft zuschreibe, nämlich ein Rechtsstaat zu sein. Das ist nicht die einzige mögliche Verwendung von Begriffen, aber es ist eine einfache. Ich kann das so ausdrücken, dass ich, um die Allgemeinheit dieser Aussageform deutlich zu machen, für den Gegenstand, von dem ich rede, einen kleinen Buchstaben verwende, in diesem Fall ist es ein A, und für den Begriff, den ich diesem Gegenstand zuordne, einen Großbuchstaben verwende. Und dann habe ich MA. Und jetzt könnte ich natürlich dieses Schema, die Bundesrepublik ist ein Rechtsstaat, genauso anwenden auf Jaroslav Kaczynski ist ein Nationalist oder Alfons ist ein Pferd oder Studierende schlafen lange oder was sie wollen. Ja, das sind alles Begriffe. Ich kann auch etwas komplexere Begriffe bilden, etwa ist größer als oder ist schneller als oder ist schöner als oder was immer. Ich kann zum Beispiel sagen, die Bundesrepublik hat ein höheres Pro-Kopf-Einkommen als Bangladesch, und dann wäre die entsprechende Form, dass ich jetzt zwei Gegenstände habe, die ich jeweils mit kleinen Buchstaben kennzeichne und in eine bestimmte Reihenfolge bringe. Und dann füge ich einen Begriff, wiederum hier gekennzeichnet als groß M an. Und dieser Begriff ist in dem Fall, hat ein größeres Pro-Kopf-Einkommen als. Ja, und indem ich dann A für Bundesrepublik einsetze und B für Bangladesch, mache ich klar, dass die Bundesrepublik das größere Einkommen hat und nicht Bangladesch. Das sind halt so Mittel, um bestimmte in unserer Alltagssprache liegende Möglichkeiten von Mehrdeutigkeiten auszuschließen und gleichzeitig die allgemeine Form von Aussagen von ihren besonderen Inhalten abzuheben. Begriffe zu gebrauchen heißt, Unterscheidungen zu treffen. Ich kann auch sagen, ich kann auf einen Gegenstand in verschiedenen Hinsichten Bezug nehmen und ich mache durch Begriffsverwendung die Hinsicht klar, in der ich auf den Gegenstand Bezug nehme und damit natürlich implizit auch, dass ich in ganz vielen anderen Hinsichten gerade nicht auf diesen Gegenstand Bezug nehme. Wenn ich auf die Bundesrepublik als einen Rechtsstaat Bezug nehme, nehme ich nicht auf die Bundesrepublik Bezug als ein dominant kapitalistisches Gemeinwesen. Ich nehme nicht auf sie Bezug als ein Land mit der und der Bevölkerungszahl, mit der und der Ausdehnung, der und der geografischen Situierung und so weiter und so fort. Das kann ich alles tun und dann verwende ich andere Begriffe, also wiederum andere Unterscheidungsmittel. Was einfach impliziert, die Brauchbarkeit eines Begriffs hängt davon ab, wie viel ich mit seiner Hilfe unterscheiden kann und wie bedeutsam die Unterscheidungsmöglichkeit ist. Also wir könnten für alles mögliche Begriffe nehmen, nicht? Angenommen, sie vertiefen sich in die mehr oder weniger verdorrten Rasenflächen vor dem Otto-Suhr-Institut und sie entdecken an zwei Grashalmen winzige Unterschiede bezüglich der Grashalmlänge, dann können sie für die eine Grashalmlänge einen Begriff finden und für die andere Grashalmlänge können sie einen anderen Begriff finden. Und vielleicht finden Sie Entsprechungen dann wieder, wenn Sie sich die Wiese weiter anschauen. Das mag unter bestimmten Bedingungen, wenn Wiesenforschung denn eine wissenschaftlich oder sonst wie lohnende Bemühung ist, sinnvoll sein. Aber in sehr vielen Fällen sind es natürlich einfach müßige Übungen. Während Unterscheidungen politischer Systeme nach Rechtsstaatlichkeit, nach wirtschaftlicher Verfasstheit und nach vielen anderen Merkmalen für bestimmte wissenschaftliche Unternehmungen, etwa Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaft, Rechtswissenschaft und so weiter, offenbar bedeutsam sind. Also das meine ich mit Begriffen. Und jetzt ist für unsere alltägliche Verwendung von Begriffen typisch, dass wir so reden, dass wir gemeinsam durch unsere Sprache über die Runden kommen. Dass wir gemeinsam jenes Maß an Übereinstimmung oder an Gemeinsamkeit erreichen, mit dem alle so ohne weiteres, so bis auf weiteres klarkommen. Das bedeutet aber, unsere alltäglichen Redeweisen sind normalerweise nicht allzu exakt. Und zwar schon deshalb nicht, weil wir erstens nicht die Zeit haben, uns ständig über Begriffe zu streiten. Wir wollen ja sozusagen vor allem bei den Sachen selbst sein. Und zum anderen können wir uns normalerweise im Alltag auf ein riesiges Reservoir an geteilten Hintergrundannahmen verlassen. Und müssen eben aufgrund dessen, weil wir eine Lebenswelt gemeinsam haben, nicht immer neu bis ins Einzelne sagen, was wir meinen. Einfache Beispiele sind Henning Foscherau ist ein großer Mann, Gregor Gysi ist ein kleiner Mann. Das ist nicht arg exakt, es ist keine Klassifikation, aber normalerweise wissen wir auf dem Hintergrund von Normalvorstellungen über männliche Körpergrößen, was wir meinen. Ja. Wer halt um die 1,60 ist, ist eher klein und wer um die 1,90 ist, ist eher groß. So. Das reicht für Zwecke alltäglicher Verständigung meistens aus. Für wissenschaftliche Kommunikation reicht es aber hinsichtlich der für die Argumentation besonders zentralen Begriffe oftmals nicht aus. Und deswegen gibt es in den Wissenschaften ein gewisses Bemühen, Begriffe so zu explizieren, dass sie gewissermaßen schärfere Ränder bekommen, dass ihre Konturen klarer sind, dass deutlicher wird, was sie ein- und was sie ausschließen. Das kann man machen, indem man klassifiziert. Beispiel: Müller hat eine Glatze. In der Alltagskommunikation ist es meistens nicht wichtig zu sagen, ob Müller jetzt noch 4 irgendwo verloren auf seinem Haupt herumstehende Haare hat oder nur noch 2 oder tatsächlich überhaupt keins mehr. Wir haben irgendwie eine vage Vorstellung davon, wann jemand nicht mehr schütteres Haar, sondern schon eine Glatze hat. Man kann aber, wenn man will, das Ganze durch Klassifikation bestimmen und dann zum Beispiel sagen, Glatze sei definiert als ein Zustand des Kopfes, auf dem sich nicht mehr als 2 Haare befinden. Ja, das wäre eine Klassifikation. Und damit hat man natürlich sehr viel genauer gesagt, was man meint. Und der Mehrwert dieser Art von genauerer Grenzziehung im Bereich der Begriffe könnte eben darin liegen, dass man dann in einem strittigen Fall die Möglichkeit von Nichtübereinstimmung durch ungenaue Begriffsverwendung minimiert. Also wir missverstehen uns dauernd, und da wissenschaftliche Argumentation eine möglichst gelingende Praxis sein sollte, sollte die Möglichkeit des Missverstehens in ihr so klein wie möglich sein. Und eine Möglichkeit, dies zu erreichen, besteht eben darin, Begriffe strenger zu gebrauchen, als sie in der alltäglichen Verständigung gebraucht werden. Was wir im Alltag Begriffsklauberei nennen und vielleicht zu Recht als kleinlich abtun, mag in der Wissenschaft gerade nötig sein, weil nun mal das Medium wissenschaftlicher Verständigung und Auseinandersetzung die begriffliche Sprache ist. Okay, Definitionen sind ein solches Mittel. Und nun gibt es zwei Fälle, in denen manche von Definition reden. Einen Fall, der ziemlich unstrittig ist, und einen Fall, der sehr viel strittiger ist. Der relativ unstrittige Fall ist der sogenannten Nominaldefinition. Der sehr viel strittigere Fall ist der sogenannten Realdefinition. Und jetzt eine Definition von Nominaldefinition. Eine Nominaldefinition ist eine konventionelle Festlegung, die darin besteht, für einen längeren Ausdruck einen kürzeren Ausdruck zu verwenden. Eine typische Weise, sowas auszudrücken, findet sich etwa in dem Buch Wirtschaft und Gesellschaft von Max Weber, 1000-mal vorgeführt. Weber redet dauernd so: Soziales Handeln soll heißen, Macht soll heißen, Herrschaft soll heißen, Charisma soll heißen. Und dann kommt etwas, zum Beispiel Macht soll heißen, Doppelpunkt, die Chance, den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel, worauf diese Chance beruht. Das ist ein sehr langer Ausdruck, während Macht ein sehr kurzer, nämlich nur ein Wort ist. Und das ist ein Beispiel für das, was ich eben die Ersetzung eines langen durch einen kurzen Ausdruck nenne. Und mit dem soll heißen kann man Weber jetzt so verstehen, dass er hervorheben will, dass hier eine konventionelle Festlegung getroffen wird. Weber sagt nicht, Macht ist das und das, Punkt. Sondern Weber macht kenntlich, ich schlage vor, Klammer auf, zu Zwecken der dann zur entfaltenden Erkenntnisgewinnung, den Begriff der Macht so zu gebrauchen. Und ob das dann sinnvoll oder fruchtbar ist, zeigt sich darin, wie der Begriff der Macht in den eigentlichen wissenschaftlichen Untersuchungen gebraucht wird. Ob er dann nämlich als Unterscheidungsmittel gute Dienste tut oder eher für Verwirrung sorgt. In diesem Sinne sind Definitionen weithin akzeptierte Mittel, die Verständigung in der Wissenschaft zu erleichtern. Weil einfach dann jeder weiß oder einigermaßen sicher sagen kann, wovon die Rede ist. Ein Sonderfall dessen sind sogenannte Arbeitsdefinitionen, wie Sie die wahrscheinlich alle schon mal in Hausarbeiten verwendet haben. Sie sind sich als reflektierte Menschen, die Sie ja sind, alle darüber im Klaren, dass es über alle interessanten Begriffe der Politikwissenschaft einen Rattenschwanz von Debatten gibt. Weil Sie sich nicht immer auf alle diese Debatten einlassen wollen, sagen Sie einfach zum Beispiel, unter sozialem Geschlecht sei in dieser Arbeit verstanden diejenigen Aspekte des Geschlechts, die sich durch gesellschaftliche Bedeutungszuschreibung und Machtverhältnisse ergeben oder irgend sowas. Und Sie sagen dann so etwas wie, das soll für die Zwecke der Argumentation, die ich in meiner Hausarbeit entfalte, genügen. Auch wenn, Klammer auf, ich mehr darüber sagen könnte, wenn es denn angebracht wäre oder wenn mein Zweck ein weitergefasster wäre oder ein anderer wäre. Das wäre eine Arbeitsdefinition und das ist einfach eine sozusagen profane Schwester einer Nominaldefinition im strengeren Sinne. Aber in jedem Fall ist das hier der Punkt. Und mit konventioneller Festlegung wird betont, dass hier kein Anspruch erhoben wird, etwas über das Wesen der Sache mitzuteilen, sondern es wird betont, der Festlegungs- oder Willkürcharakter einer solchen Definition. Und dann ist es auch vollkommen klar, warum immer hinzugefügt wird, Definitionen können nicht wahr oder falsch sein. Weil etwas, was ich festlege, was ich konventionell bestimme, der erst durch meine Festlegung ins Leben tritt und also nicht wahr oder falsch sein kann. Das heißt nicht, dass es nicht möglich ist, über Definitionen zu streiten, aber der Streit über Definitionen ist dann letztlich ein Streit etwa über die Brauchbarkeit oder Fruchtbarkeit der vorgeschlagenen begrifflichen Unterscheidungen im Lichte der Zwecke, zu denen diese Unterscheidungen da sind. Also im wissenschaftlichen Normalfall eben im Lichte der angestrebten Erkenntnisziele. Also zum Beispiel dessen, was ich in einer Hausarbeit unter Verwendung eines bestimmten Begriffs von soziales Geschlecht zeigen will. Und dann kann man sagen, zum Beispiel im Rückblick auf eine gesamte wissenschaftliche Arbeit, also da hättest du besser eine andere Definition von soziales Geschlecht verwenden sollen, weil die du gebraucht hast, an den Phänomenen, die dich hauptsächlich interessieren, doch gerade vorbeigeht. Du hättest es genauer definieren müssen, weil du damit immer noch Mehrdeutigkeiten zugelassen hast, die mir als Leserin deiner Arbeit den Nachvollzug erschweren. Also in diesem Sinne ist die Möglichkeit der Kritik an Definitionen gegeben, einfach deshalb, weil Definitionen normalerweise nicht Selbstzweck sind, sondern ein Mittel zum Zweck im wissenschaftlichen Normalfall der wahrheitsorientierten Verständigung oder der wahrheitsorientierten Entfaltung von Argumenten. Nun der strittigere Fall, die Realdefinition. Ein Beispiel, das ich jetzt ein bisschen verkürzt wiedergebe, ist das, wie Georgi Dimitrov, seinerzeit ein wichtiger Akteur in der kommunistischen Dritten Internationale, in den späten 20er oder frühen 30er Jahren den Faschismus definiert hat. Und er hat ungefähr gesagt, Faschismus ist die offen terroristische Form der Herrschaft der am meisten aggressiven Fraktionen des Finanzkapitals. Und damit hat Dimitrov nicht gesagt, ich definiere Faschismus konventionell so, weil ich mir davon irgendwelche heuristischen, also meine Erkenntnisbildung befördernden Zwecke verspreche, Vorteile verspreche, sondern Dimitrov hat, ich glaube, schon gemeint, damit hätte er den Faschismus auf seinen Begriff gebracht, wie man gerne sagt, oder in seinem Wesen richtig gekennzeichnet. Der Faschismus ist tatsächlich die offen terroristische Herrschaft und so weiter und so weiter. Und wenn ich Dimitrov hier nicht Unrecht tue, dann hätte ich hier ein Beispiel für eine Realdefinition. Real heißt eben das Wesen der Sache treffend. Das jedenfalls ist der Anspruch. Und wo ist hier das Problem? Naja, wir alle sind wahrscheinlich heute bis zum Überdruss uns darüber im Klaren, dass man auf Dinge sehr verschieden hinsehen kann. Wir können sehr verschiedene Perspektivierungen der Dinge wählen und dann erscheinen uns die Dinge unter anderen Gesichtspunkten. Also in der Regel reagieren Leute heute skeptisch bis ablehnend, wenn ihnen jemand mit dem Anspruch entgegentritt, er habe das Wesen der Dinge und zwar so und so auf den Punkt gebracht. Wenn man Realdefinitionen gleichwohl verwendet, dann wäre mein Vorschlag, sollte man sie verstehen als abkürzende Formeln für ganze Theorien. Oder anders gesagt, als Theorien in der Nussschale, in Nutsche. Und das heißt, im Falle Dimitrovs zum Beispiel, dass hinter dieser einen Formel, was der Faschismus ist, ein ganzes Theorieprogramm steht, in dessen Vollzug sich zeigen muss, warum der Faschismus das ist, was Dimitrov sagt und nicht etwas anderes. Und in ein solches Theorieprogramm gehen natürlich eine Unmenge an Dingen ein. Man müsste zum Beispiel etwas darüber sagen, wie faschistische Bewegungen sich bilden, wie sie aufgebaut sind, wer sie unterstützt, welchen gesellschaftlichen Interessen sie dienen, welche Effekte ihr Auftreten hat und so weiter und so fort. Und das ist, wie man leicht erkennen kann, nichts anderes als ein eigenständiges wissenschaftliches Untersuchungsfeld dann. Und man kann nun, wenn man sehr mutig ist, die Ergebnisse solcher Untersuchungen oder die vermuteten Ergebnisse solcher Untersuchungen auf eine Formel bringen wie die von Dimitrov. Und dann etwa behaupten, der Sache nach behaupten, wann immer wir faschistische Bewegungen vor uns haben, haben wir Bewegungen vor uns, die in einem funktionalen Zusammenhang stehen mit bestimmten Erfordernissen ganz bestimmter Kapitalfraktionen und all diese faschistischen Bewegungen erfüllen ihre Funktion für diese Kapitalfraktionen, indem sie eben Herrschaft offen terroristisch ausüben, also indem sie Angst und Schrecken verbreiten mittels Geheimpolizei, Gefangenen und Konzentrationslagern und so weiter und so fort. Klammer auf, ich halte die Dimitrov-Definition für nicht sonderlich brauchbar, Klammer zu. Aber es ist in diesem Sinne eine, glaube ich, legitime Möglichkeit, ein Theorieprogramm oder die vermuteten Ergebnisse eigener Forschung auf einen bündigen Nenner zu bringen. Aber es ist dann auch sofort klar, dass das etwas anderes ist, als einfach zu sagen, für die Zwecke dieser Untersuchung möchte ich unter Faschismus verstanden wissen, das und das und das. Letzteres wäre eben ein Fall von Nominaldefinition und ersteres, was Dimitrov meinte, wäre ein Fall von Realdefinition. Und das, wie gesagt, sollte man einfach als verkürzende Formeln für ganze Theorien verwenden. Gut, um dabei nicht stehen zu bleiben, aber noch eine Behauptung. In den Wissenschaften spielen, nicht in allen, aber in vielen Wissenschaften, darunter der Politikwissenschaft, spielen Begriffe eine Rolle, die wir nicht in erster Linie aus diesen Wissenschaften selber haben, sondern die wir haben aus außerwissenschaftlichen Praktiken. Zum Beispiel politischen Praktiken. Beispiele für solche Begriffe sind Demokratie, Nationalismus, soziale Bewegung, Klassenkampf, Rassismus oder so. Ja, eine ganze Reihe von Begriffen, die mindestens so sehr eine Rolle spielen innerhalb politischer Auseinandersetzungen, Bestrebungen und Bewegungen, wie innerhalb der wissenschaftlichen Reflexion und Betrachtung solcher Bestrebungen, Bewegungen und Praktiken. Und jetzt könnte man folgenden Anspruch an eine wissenschaftliche Bestimmung solcher Begriffe haben. Sie sollten den außerhalb der Wissenschaft eingespielten Verwendungsweisen möglichst gerecht werden und in diesem Sinne sozusagen das Wesen der Sache treffen, was aber dann einfach heißt, sie sollten das treffen, was wir in einer nicht schon wissenschaftlich vorgeformten Weise meinen, wenn wir zum Beispiel von Nationalismus reden. Nationalismus ist so ein Beispiel für einen Begriff, den wir nicht in erster Linie aus der Wissenschaft haben, sondern wenn man so will, aus den ideologischen Kämpfen, vor allen Dingen im Gefolge der Französischen Revolution. Und jetzt würden wir wahrscheinlich, bevor wir im Einzelnen an eine Definition von Nationalismus gehen, etwa sagen, naja, Nationalismus fand Verwendung als ein politischer Begriff. Das ist schon mal eine wichtige Beobachtung. Nationalismus fand Verwendung als ein politischer Begriff, mit dem Gruppen von Menschen Ansprüche hinsichtlich bestimmter Territorien auf Selbstverwaltung oder Selbstregierung erhoben haben. In Gestalt eines eigenen nationalen Staates oder jedenfalls in Gestalt substaatlicher Autonomie oder so etwas. Und so könnte man sich anhand von Beobachtungen über die Art und Weise, wie ein Begriff wie Nationalismus sich in der politischen Praxis eingespielt hat, einer brauchbaren wissenschaftlichen Explikation dieses Begriffs nähern. Und eine brauchbare wissenschaftliche Explikation könnte dann darin bestehen, dass zu Zwecken der besseren wissenschaftlichen Verständigung bestimmte Merkmale dieses Begriffes besonders betont oder klassifikatorisch geschärft oder sonst wie abgegrenzt werden und andere vielleicht in den Hintergrund treten. Eine wissenschaftliche Definition sollte versuchen, Mehrdeutigkeiten, die im außerwissenschaftlichen Sprachgebrauch entstanden sind, zu minimieren, sofern diese Mehrdeutigkeiten ein Einfallstor für Missverständnisse und fruchtlose wortklauberische Debatten etwa bilden. Und trotzdem, glaube ich, unterliegen wissenschaftliche Definitionen außerwissenschaftlich eingespielter Begriffe bestimmten Angemessenheitsbedingungen. Und das kann man so ausdrücken, dass begriffliche Festlegungen auf dem Feld der Wissenschaft der Bedingung der Relevanz genügen müssen. Das bedeutet, dass sie aus dem einen Sinn machen müssen, was wir mit einem bestimmten Begriff außerhalb der Wissenschaften sagen wollen, was wir damit betonen möchten, was wir damit an Wichtigkeit hervorheben oder so etwas. Also zum Beispiel im Falle des Nationalismusbegriffs ist es der politische Kampfcharakter, der offensichtlich eine wichtige Rolle spielt und den eine wissenschaftliche Explikation von Nationalismus als Begriff jetzt möglichst in sich aufnehmen sollte. Und wenn man das bedenkt, dann könnte man jetzt sagen, Nominaldefinitionen von Dingen wie Nationalismus oder auch Klasse, Macht, Rassismus, Demokratie und so weiter. Solche Nominaldefinitionen sind zwar vielleicht konventionelle Festlegungen, aber sie unterliegen doch bestimmten Angemessenheitsbedingungen, die sie ihrer Herkunft aus der außerwissenschaftlichen Verwendung verdanken. Und in diesem Sinne könnte man sagen, tritt dann doch so etwas wie ein Wesen der Sache in einem sehr bescheidenen Verständnis dieses Wortes in die Angemessenheitsbedingungen von Begriffsbildung hinein. Also man würde eben einfach sagen, ein Begriff von Nationalismus, der überhaupt keinen Bezug etwa zur Politik oder zur Territorialität oder zur Staatlichkeit hat, würde so wesentliche Merkmale des eingespielten Nationalismusbegriffs verfehlen, dass wir aus diesem Grund sagen würden, das ist keine angemessene Explikation des Begriffs. Entsprechend, der Begriff des Rassismus, der ja nun auch emotional extrem aufgeladen ist, sollte irgendeinen Bezug bewahren, auch in seiner wissenschaftlich zugespitzten Verwendung, etwa zu Praktiken der Rassenkonstruktion, wie sie vor allem im 19. Jahrhundert um sich gegriffen haben. In dem Maße, wie das Band zwischen dem wissenschaftlichen Rassismusbegriff und Rassenkonstruktion dünner wird, kann man sich fragen, ob man nicht hier besser von anderen Dingen reden sollte, denn wir haben ja mehr Begriffe zur Verfügung, um etwa sehr negative politische Phänomene zu kennzeichnen. Warum gerade den? Oder ein drittes Beispiel noch. Zurzeit gibt es gewisse Neigungen, etwa islamistische Bestrebungen auf den Nenner eines Islamofaschismus zu bringen. Wenn man das im Kontext einer wissenschaftlichen Arbeit tun wollte, müsste man schon plausibel machen, warum Wesensmerkmale des Faschismus des frühen 20. Jahrhunderts eine Art Wiedergänger finden in Gestalt islamistischer Bestrebungen. Und wenn sich nun zeigen sollte, dass wesentliche Merkmale, etwa der säkulare Erlösungscharakter oder das Führerprinzip, im Islamismus nicht so anzutreffen sind, sondern stattdessen andere Merkmale, etwa in Transzendenzbezug, viel wichtiger sind oder das Führerprinzip gar nicht so wichtig ist, dann sind das schon Gründe, um sich nochmal zu überlegen, ob man den Faschismusbegriff hier wirklich brauchbar findet. Also in diesem Sinne glaube ich schon, dass es sinnvoll sein kann, zwischen mehr oder weniger angemessenen Begriffsbestimmungen zu unterscheiden, wobei angemessen sich hier bezieht auf Bedingungen der verständlichen Verwendung von Begriffen, die ihrem Ursprung nach nicht aus der Wissenschaft stammen. Anders als Begriffe wie etwa Quark. Nicht Quark, also nicht dieser Käse, sondern Quark als ein Begriff, der in der Physik geprägt wurde, um bestimmte Erklärungslücken schließen zu können. Oder magnetisches Feld oder so etwas. Es gibt eine ganze Reihe von Begriffen, die gewissermaßen die Resultate einer wissenschaftlichen Kunstsprache sind und wiederum den Zweck haben können, innerhalb des entsprechenden wissenschaftlichen Feldes Erkenntnisse zu ermöglichen. Und für diese Begriffe gilt natürlich nicht die Bedingung der Angemessenheit an außerwissenschaftliche Verwendungsweisen, einfach weil es die gar nicht gibt. Aber für die typisch sozialwissenschaftlichen Begriffe, würde ich sagen, gilt das. Okay, so viel zu der Tugend, wie ich gerne wertend sagen möchte, der begrifflichen Klarheit. Haben Sie dazu Kommentare oder Fragen? Okay, dann gehe ich noch mal einen Schritt weiter und komme zur zweiten Tugend. Und die, würde ich sagen, ist nun wirklich die Bedingung alles Weiteren, die Conditio sine qua non, die Widerspruchsfreiheit. Was ist damit gemeint? Ich behaupte, Widerspruchsfreiheit im engen Sinne dieses Wortes ist die Bedingung der Möglichkeit, irgendetwas Verständliches von sich zu geben. Das heißt, ich kann nicht von ein und demselben Gegenstand in ein und derselben Hinsicht zwei Dinge sagen, die einander widersprechen. Wenn ich von dem Gegenstand A aussage, kann ich nicht in genau derselben Hinsicht von demselben Gegenstand auch Non-A, Nicht-A aussagen. Denn wenn ich das könnte, hätte ich ja gewissermaßen mit dem einen Teil des Satzes das durchgestrichen, was ich mit dem anderen Teil des Satzes gesagt hätte. Und das heißt, ich hätte im Endeffekt gar nichts gesagt. Also, wenn ich sagen würde, Sokrates ist unsterblich und Sokrates ist sterblich. Und ich hätte das tatsächlich von ein und demselben Menschen in ein und derselben Hinsicht gesagt, etwa in Hinsicht auf seine körperliche, biologische, organismische Existenz, dann hätte ich etwas nicht Bedeutsames gesagt. Weil ist sterblich und ist nicht sterblich ja im Grunde genommen mit dem einen Teil des Satzes die Bedeutung wieder eliminiert, die mit dem anderen Teil des Satzes eingeführt worden war. Und in diesem Sinne, meine ich, ist der Satz vom Widerspruch schlechterdings grundlegend für jede Art von sinnvollem Sprechen. Und es ist völlig egal, ob Sie eine eurozentrische westliche Wohlstandsbürgerin sind oder ein heterosexueller Mann oder ein Inuit oder ein Nazi oder sonst was oder ein Dialektiker. In diesem Sinne ist Widerspruchsfreiheit nicht kulturell oder sonst wie relativ, sondern schlicht und einfach die Bedingung der Möglichkeit, irgendetwas zu sagen, was eine Bedeutung hat, weil es eben etwas Bestimmtes ist. Davon zu unterscheiden, um sofort Missverständnissen vorzubeugen, sind andere Verwendungsmöglichkeiten. Beispiel: Sokrates ist sterblich und Sokrates ist unsterblich. Sokrates als biologischer Mensch ist sterblich, quod erat demonstrandum, weil er ja nicht mehr lebt. Sokrates als philosophischer Ideengeber, als eine durch Platon ein- und fortgeführte literarische Figur, ist unsterblich in dem laxen Sinne, in dem wir von Figuren, die durch unsere Kulturgeschichte hindurch wandern, sagen können, sie sind unsterblich, weil sie immer wieder auftauchen. Jede neue Generation, die in das Bildungsgut der Menschheit eingeführt wird, stößt über kurz oder lang auf Sokrates, auf Picasso, auf Platon, auf Kant, auf was weiß ich. Ja? In diesem Sinne kann Sokrates unsterblich sein, aber es ist natürlich nicht derselbe Sinn, in dem ich zuvor von ihm gesagt habe, er sei sterblich. Im ersten Sinn habe ich gewissermaßen biologisch geredet, von dem Organismus Sokrates. Im anderen Fall rede ich von einer Kulturbedeutung einer Figur. Und das ist kein Widerspruch. In manchen sozialwissenschaftlichen Texten, etwa poststrukturalistischer Provenienz, gibt es eine große Vorliebe für paradoxale Formulierungen. Etwa derart: die Ordnung ist möglich, weil sie unmöglich ist. Oder: Gerechtigkeit ist immer im Kommen. Oder: wir haben die Gerechtigkeit nur, indem wir sie nicht haben. Und so weiter und so weiter. So kann man ganze Bücher füllen. Und man kann nun sagen, das ist alles Quatsch, weil hier ja gewissermaßen schon der Satz vom Widerspruch verletzt wird. Man kann aber auch und sollte meines Erachtens stattdessen etwas anderes sagen, nämlich, das ist eine literarische Technik, mit der bestimmte Erkenntniseffekte dadurch erzielt werden sollen, dass man in einer besonders verdichteten Art und Weise auf die Verschiedenartigkeit von Hinsichten der Betrachtung aufmerksam macht. Und dann allerdings sollte man sich, gerade wenn man sich nicht von einem bestimmten Autorenjargon einschüchtern lassen möchte, ruhig mal bemüßigt fühlen, solche Sätze in ihre Bestandteile auseinanderzunehmen. Und etwa Folgendes dann da Ihnen zu entnehmen. Etwas, sagen wir, Ordnung ist in einer Hinsicht für Menschen ganz unverzichtbar und wir können zu einem beliebigen Zeitpunkt, wenn wir etwa auf gesellschaftliche Strukturen gucken, darin bestimmte Muster, bestimmte Verteilungen von Personen und Gruppen und so etwas erkennen. In diesem Sinne ist Ordnung etwas Feststellbares. Es könnte aber nun auch sein, dass gleichzeitig jede bestimmte Art von gesellschaftlicher Ordnung sich immer im Fluss befindet. Also jede Feststellung, die Ordnung ist so und so, immer nur eine Momentaufnahme darstellt von etwas, das im nächsten Moment schon wieder anders aussieht. Und man könnte vielleicht auch normativ hinzufügen: ich will, dass eine Ordnung davor bewahrt wird, zu gerinnen zu einer ganz bestimmten unveränderlichen Gestalt, denn das wäre ein Zustand kollektiver Unfreiheit und ich will möglichst viel Freiheit. Auch das lässt sich natürlich sagen. Und jetzt könnte man also etwa sagen, die Ordnung ist nur da, indem sie nicht ist. Oder so. Damit könnte man etwa ausdrücken, die Ordnung, die ich in einer bestimmten Hinsicht so und so positiv bestimmen kann, anhand der und der Merkmale relationaler Art, ist zugleich ein im Fluss befindliches Gebilde, dessen Veränderlichkeit ich jederzeit im Blick haben soll. Und wenn ich so etwas meine, dann habe ich mit dem augenscheinlich widersprüchlichen Satz, die Ordnung ist nur, indem sie nicht ist oder so etwas, nicht gegen den Satz vom Widerspruch verstoßen. Sondern ich habe zwei verschiedene Hinsichten der Bezugnahme auf Ordnungen unterschieden. In einer Hinsicht ihre Wandelbarkeit, in anderer Hinsicht ihre jeweilige Gegebenheit zu einem bestimmten Zeitpunkt und oder unter einem bestimmten Betrachtungsblickwinkel. Das wird also nicht ausgeschlossen, indem ich sage, der Satz vom Widerspruch ist die Bedingung der Möglichkeit, irgendetwas Bestimmtes zu sagen, also irgendetwas von Bedeutung, irgendetwas Verstehbares von sich zu geben. Und das aber heißt, ein Satz ist nur dann kein Nonsens, wenn es immer die Möglichkeit gibt, ihn aus seiner augenscheinlich widersprüchlichen Gestalt in eine andere Gestalt zu übersetzen, in der die Widersprüchlichkeit verschwindet. Weil ich jetzt zum Beispiel die verschiedenen Hinsichten der Bezugnahme auf einen und denselben Gegenstand ausdrücklich genannt habe. Man nennt das Desambiguieren, die Ambiguität, die einem Begriff innewohnt, dadurch auflösen, dass ich sage, okay, jetzt ist also in der einen Hinsicht von der Stabilität und Gegebenheit einer Ordnung, in einer anderen Hinsicht aber von ihrer Nichtfixierbarkeit die Rede. Und entsprechend für Jargonwörter wie Nichtidentität, Differenz und so weiter und so fort. Also ich denke, wenn man das alles beachtet, dann wird klar, dass der Satz vom Widerspruch nicht etwa ein repressives Denkgefängnis ist, sondern einfach nur eine sehr elementare Bedingung verständlicher Äußerung und damit natürlich auch der Bedingung, über eine ganz bestimmte Sache miteinander zu streiten. Denn Streit besteht ja nicht einfach darin, dass der eine dieser Meinung ist und der andere jeder Meinung ist, sondern Streit besteht genau dann, wenn mehrere Parteien in Bezug auf dieselbe Sache unterschiedlicher Meinung sind. Ja? Also ist auch hier wiederum die Beachtung des Satzes vom Widerspruch Bedingung der Möglichkeit von Nichtübereinstimmung. Oder scheinbar paradoxal, Nichtübereinstimmung ist nur möglich im Rahmen von Übereinstimmung. Und das ist jetzt kein widersprüchlicher Satz, sondern das ist ein Satz, mit dem gesagt werden soll, Nichtübereinstimmung setzt schon voraus, dass man sich über die Bestimmung der Sache, über die man streiten will, im Prinzip klar ist, und zwar gemeinsam klar ist, denn nur dann kann meine Meinung, das Non-A, eine echte Gegenposition darstellen zu deiner Meinung, das sehr wohl A. Also zum Beispiel, dass der Ausdruck Islamofaschismus keineswegs das Wesen dieser neuen Bestrebungen trifft oder dass es das eben gerade doch trifft. Okay. Das zur Widerspruchsfreiheit. Und wie gesagt, diese Bedingung scheint mir absolut unaufgehbar, weil sie eine Sinn- und Verständlichkeitsbedingung jedes Redens ist. Und damit natürlich auch des Redens, das in wissenschaftliche Argumentationen einfließt. Auch dazu wieder die Rückfrage an Sie, ob Sie da etwas zu anmerken möchten. Okay, dann gehe ich noch einen Schritt weiter und komme zu meiner dritten Tugend, die ich Irritierbarkeit nenne. Da mache ich es relativ kurz, weil uns das ab der nächsten Woche sehr viel detaillierter beschäftigen wird. Mit Irritierbarkeit meine ich Folgendes. Eine wissenschaftliche Argumentation sollte so gestaltet sein, dass sie Raum gibt für Überraschungen. Und zwar in Gestalt von etwas, was derjenige, der etwa eine wissenschaftliche Untersuchung durchführt, selber nicht voraussehen konnte. Die wissenschaftliche Untersuchung sollte so angelegt sein, dass derjenige, der sie unternimmt, selber überrascht werden kann. Und das bedeutet negativ gesprochen, die wissenschaftliche Untersuchung darf nicht schon durch die Art und Weise, wie sie durchgeführt wird, nur ein ganz bestimmtes Ergebnis erbringen. Denn sonst wäre die Untersuchung nur scheinbar eine offene Untersuchung zu etwas, was strittig sein mag. Sie wäre in Wirklichkeit ein zirkuläres Verfahren der Bestätigung genau des Ergebnisses, das man haben will. Und das ist der Inbegriff eines wissenschaftlich unfruchtbaren Vorgehens. Damit wird zweierlei gesagt, und ich gebrauche jetzt bewusst nur sehr vage Begriffe. Zum einen wird gesagt, wissenschaftliche Ergebnisse sollten in irgendeiner Weise offen sein für Möglichkeiten, sich zu täuschen, sich korrigieren zu müssen, die Dinge hinterher anders zu sehen, als man sie vorher eingeschätzt hat und so. Das ist ein Moment, der mit dem Begriff der Irritierbarkeit betont wird. Ein anderes Moment ist, Irritierbarkeit setzt schon voraus, dass ich mit ganz bestimmten Erwartungen, mit ganz bestimmten Vormeinungen, in einer ganz bestimmten Interessiertheit auf eine Sache hingeblickt habe. Ich kann nur irritiert werden von etwas, wenn es abweicht von dem, was ich ausdrücklich oder unausdrücklich erwartet hatte. Sonst handelt es sich einfach um ein von mir unbemerkt bleibendes Ereignis irgendwelcher Art. Von Irritationen zu reden impliziert, dass wir irgendwelche Erwartungen hatten, die enttäuscht worden sind. Und wissenschaftliche Untersuchungen und Argumentationen sollten so angelegt sein, dass die Erwartungen, die in sie eingegangen sind, enttäuscht werden können. Und jetzt können Sie natürlich mit Blick auf alle möglichen wissenschaftlichen Aufsätze oder Bücher, die Sie lesen, einmal selber die Probe machen, ob alle Autorinnen und Autoren dieser Aufsätze oder dieser Bücher wirklich in der Art, wie sie ihre Untersuchung durchführen oder ihre Argumentation anlegen, Raum lassen für diese Art von Überraschungseffekt. Oder ob sie zum Beispiel durch die Festlegung bestimmter Begriffe oder durch die Auswahl bestimmter Belege oder durch die Interpretation der Belege im Grunde genommen immer Recht behalten müssen, gemessen an dem, was sie an Voraussetzungen hineingesteckt haben in ihrer Untersuchung. Das ist eine Frage des Grades. Also der Grenzfall einer vollkommen zirkulären wissenschaftlichen Pseudo-Untersuchung wird Ihnen wahrscheinlich selten begegnen. Der Grenzfall einer vollkommenen Offenheit wird Ihnen wahrscheinlich auch oder erst recht selten begegnen, zumal gar nicht klar ist, was vollständige Offenheit heißen kann. Denn wie gesagt, ich muss ja eine ganze Menge konstant halten, um dann relativ dazu überrascht zu werden. Aber es gibt offensichtlich Gradunterschiede der Irritierbarkeit durch wissenschaftliche Untersuchungen. Und unter sonst gleichen Umständen, würde ich sagen, ist eine Untersuchung dann fruchtbarer als eine andere, wenn sie mehr Raum lässt für Überraschungen. Unter sonst gleichen Umständen, weil man von wissenschaftlichen Untersuchungen noch mehr erwartet, als dass sie sich nicht selbst bestätigen. Aber jedenfalls sollten sie möglichst wenig auf Selbstbestätigung angelegt sein und entsprechend mehr darauf angelegt sein, dass sie tatsächlich etwas für alle Beteiligten, auch diejenigen, die die Untersuchung durchführen, Neues oder Überraschendes oder Irritierendes zu bieten haben. Und Irritation ist natürlich dann sofort auch der Ansatzpunkt für neue Klärungsversuche, entweder durch diejenigen selbst, die die Irritation durch ihre Untersuchung erzeugt haben, oder eben durch andere. Und das macht im Übrigen wieder deutlich, warum etwa begriffliche Klarheit und erst recht natürlich Widerspruchsfreiheit Grundtugenden wissenschaftlichen Arbeitens sind. Denn sie können die Irritierbarkeit durch Untersuchungsergebnisse auch dadurch klein halten, dass sie bewusst schwammige Begriffe verwenden. Und dann immer, wenn irgendein Ergebnis ihren Vormeinungen nicht genügt, sagen, nee, das deckt mein Begriff auch ab. Wenn sie aber einen Begriff entsprechend eng zuschneiden, ist die Möglichkeit dann zu sagen, nein, es wird durch diesen Begriff mitnichten abgedeckt, ich muss mich hier korrigieren, sehr viel höher. Sodass also die Bedingung der Irritierbarkeit auf andere Bedingungen guten wissenschaftlichen Arbeitens verweist, würde ich behaupten. So, jetzt noch eine letzte Bedingung und dann habe ich für heute, glaube ich, ein ganz gutes Programm geschafft, gemessen an dem, was ich mir vorgenommen habe. Öffentlichkeit. Damit meine ich nicht, dass alles, was in der Wissenschaft getan und herausgefunden wird, unter Bedingungen einer völlig offenen, demokratischen Diskussion von allen als richtig muss eingesehen werden können. Denn das wäre eine Anforderung, die ignorierte, wie viel dazu gehören kann, dass man überhaupt imstande ist, eine wissenschaftliche Frage und ein wissenschaftliches Ergebnis zu verstehen. Dazu gehört ja zum Beispiel im Regelfall das Durchlaufen eines Studiums und oft sogar mehr als das. Dazu gehört, dass man eingeführt wird in eine bestimmte Sichtweise, in bestimmte Begrifflichkeiten, in bestimmte Vorstellungen von Erheblichkeit oder Unerheblichkeit. In diesem Sinne ist Wissenschaft nicht öffentlich, sondern durchaus eine Sache für Spezialistenkreise. Öffentlich ist sie nur in dem Sinn, dass wissenschaftliche Ergebnisse im Prinzip müssen eingesehen werden können, ohne dass man dafür irgendeine Art von übernatürlicher oder intersubjektiv nicht nachvollziehbarer Erkenntnisquelle bemühen müsste. Der einfachste Fall für das Letztere wäre etwa, wenn jemand sagt, die Erde ist eine Scheibe, das weiß ich, weil der Guru von Sydney das gesagt hat. Und wenn dann jemand fragt, naja, und woher weiß der Guru von Sydney das, dann sagt man, na, ich habe den Guru von Sydney in die Augen gesehen und seitdem weiß ich einfach, der weiß das. So wie manche sagten, also der Führer weiß, was er tut. Ja, warum weiß denn der Führer das? Na, ich habe ihn gesehen und da waren diese Augen und die strahlten eine Entschlossenheit aus und der weiß das. So. Nun, der Führer... Es ist ein etwas belastetes Beispiel. Der Guru von Sydney ist nicht ganz so belastet, aber das Grundproblem ist das gleiche. Sehr oft neigen Menschen dazu, zum Beispiel unter dem Eindruck bestimmter Persönlichkeitsmerkmale anderer oder auch unter dem Eindruck eines heftigen eigenen Wunsches, etwas für handgreiflich wahrzuhalten oder für evident, was aber keineswegs von allen die guten Willens sind, die die nötige Intelligenz und Unvoreingenommenheit der Prüfung mitbringen, akzeptiert werden muss. Und so ein Wissen nennt man dann esoterisch, im Sinne eines Geheimwissens, das denen vorbehalten bleibt, die eben ganz bestimmte privilegierte Einsichten, Erkenntnisquellen oder so etwas zur Verfügung haben. Und Wissenschaft, im neuzeitlichen Sinne jedenfalls, lebt davon, dass sie sich nicht mehr abhängig machen will von solchen intersubjektiv nicht kontrollierbaren Behauptungen über Evidenzen, Erkenntnisquellen und dergleichen. Das ist mit Öffentlichkeit gemeint. Und das kann, wie gesagt, heißen, dass man de facto eine Unmenge an Bildungsvoraussetzungen etwa haben muss, um wirklich sinnvoll in einer wissenschaftlichen Diskussion mitreden zu können. Das allein ist kein Einwand, denn man müsste jetzt für die Bildungsvoraussetzungen wiederum eine Art Öffentlichkeitsbedingungen formulieren können. Also etwa, dass die an einer Universität vermittelten Grundkenntnisse in einem Fach, sagen wir Medizin, so sind, dass jeweils kein esoterisches Geheimwissen erforderlich ist, um nachzuvollziehen, warum genau diese Bedingungen erforderlich sind, um am Ende dann ein kompetenter Teilnehmer an einer medizinischen Fachdiskussion zu sein. Also etwas polemisch gesprochen, die Bedingung der Öffentlichkeit bedeutet, dass Wissenschaft nicht Esoterik ist, sondern dass sie der Bedingung der größtmöglichen Zugänglichkeit ihrer Fragestellungen, Vorgehensweisen und auch Ergebnisse genügt, wobei größtmögliche Zugänglichkeit relativ sein kann zu öffentlich vertretbaren Fachstandards, fachlichen Standards, nicht aber relativ sein kann zu einem nur esoterisch zugänglichen Wissen, okkulten Erkenntnisquellen und dergleichen. Und eine naheliegende, wenn auch irreführende Konkretisierung dieses Erfordernisses der Öffentlichkeit ist dann, dass die ganze Wissenschaft auf ein empirisches, erfahrungsbezogenes Fundament gestellt werden müsse. Also müssten alle wissenschaftlichen Begriffe, alle wissenschaftlichen Aussagen einen empirischen Gehalt haben. Diesen Schluss haben manche gezogen. Ich hatte schon zu Beginn der Vorlesung auf den logischen Positivismus hingewiesen. Ich glaube, dass dieser Schluss überzogen ist, dass er aus der richtigen Bedingung der Öffentlichkeit den falschen Schluss zieht, dass nur empirisches Wissen der Bedingung der öffentlichen Nachvollziehbarkeit genügt. Ich glaube zum Beispiel, dass man auch etwa eine moralphilosophische Diskussion über Gerechtigkeitsstandards etwa daran messen kann, ob in ihr nur Argumente und Belege verwendet werden, die der Bedingung einer nicht esoterischen, intersubjektiven Nachvollziehbarkeit genügen oder nicht. Aber jedenfalls sollte jede wissenschaftliche Kommunikation Verzicht leisten auf solche Gegebenheitsbehauptungen oder Erkenntnisquellen, die auch einigen derer verschlossen bleiben, die sich nach bestem Wissen und Gewissen bemühen, auf dem Stand der Forschung die Sache nachzuvollziehen. Das ist mit Öffentlichkeit gemeint. Noch ein kleines Missverständnis. Öffentlichkeit schließt hier nicht aus, dass unter bestimmten Umständen ein wissenschaftliches Ergebnis, zum Beispiel im Auftrag einer ganz bestimmten Stelle, hervorgebracht und dann dieser Stelle exklusiv zur Verfügung gestellt wird. Beispiel, das Deutsche Institut für Reaktorsicherheit will von bestimmten Atomphysikern ein bestimmtes wissenschaftlich abgesichertes Gutachten über Sicherheit bestimmter Atommeile haben. In diesem Fall kann die Arbeitsweise, kann die Arbeitsweise der Auftragnehmer wissenschaftlichen Kriterien genügen und in diesem Sinne öffentlich sein, obwohl der ganze Rahmen der Sache natürlich der Geheimhaltung unterliegt. Und das Gleiche gilt natürlich dann auch für die oftmals kritisierte Auftragsforschung, wie sie gelegentlich auch etwa Politologinnen und Politologen leisten. Für den Löwenanteil und den eigentlich sinngebenden Kernbestandteil wissenschaftlicher Aktivität gilt allerdings, dass er gerade nicht unter Bedingungen der Geheimhaltung erfolgt, sondern dass er unter Bedingungen der Wissenschaftsöffentlichkeit erfolgt, wie das dann charakteristischerweise auch heißt. Mit Wissenschaftsöffentlichkeit wird eben beides gesagt. Zum einen das Erfordernis intersubjektiver Nachvollziehbarkeit ohne irgendwelche okkulten oder sonstigen Teilnahmevoraussetzungen. Und zum anderen aber auch die de facto Barrieren, die zwischen denen bestehen, die die Voraussetzungen zum Nachvollzug wissenschaftlicher Fragestellungen, Arbeitsweisen und Ergebnisse haben und denen, die sie nicht haben, aber haben könnten, wenn sie die entsprechende Ausbildung durchlaufen hätten, die entsprechende Intelligenz mitbrächten etc. Okay, damit bin ich durch das, was ich die Grundtugenden wissenschaftlicher Argumentation genannt habe. Haben Sie dazu noch Kommentare, Anmerkungen oder Fragen? Vielleicht lassen wir uns noch Zeit bis Punkt 2 und dann höre ich auf. Ja.
Ich Müsste man dann nicht auch der Theologie beispielsweise vorhalten können, dass sie diesen Punkt nicht erfüllt, wenn sie nicht als Prämisse nimmt, ich nehme an, Gott sei, sondern davon ausgeht, dass sie mit Prämissen arbeitet, die für mich nur dann Gültigkeit haben, wenn ich glaube?
Ja, ich finde, die Theologie ist ein interessanter Grenzfall. Ich meine, für die Theologie ist ein dogmatischer Kern konstitutiv bedeutsam. Das unterscheidet sie von der Religionswissenschaft, die das nicht braucht. Man könnte jetzt sagen, dass damit das spezifisch Wissenschaftliche an der Theologie nicht in diesem dogmatischen Kern selber bestehen kann, sondern nur in dem, was dann ausgehend davon geschlussfolgert oder herausgefunden wird. Und ich glaube, das kann man auch machen. Man kann sagen, gut, ein Theologe ist jemand, der offen sagt, dass er sozusagen unter der rahmengebenden Bedingung einer gewissen Grundgläubigkeit sich auf ein Gebiet einlässt, über das man dann aber genauso ernsthaft, gründlich, irritierbar, sauber und intersubjektiv nachvollziehbar arbeiten kann, wie über andere Gebiete auch. Und das kann sich nun beziehen etwa auf Bibelhermeneutik, also auf die sinnverstehende Durchdringung von Texten, von denen der Gläubige meint, sie seien geoffenbartes Wort Gottes. Es kann sich beziehen auf realhistorische Randbedingungen der Bibelentstehung oder der Verbreitung einer Lehre und auf viele andere Dinge, sodass man sagen kann, die Theologie ist der Sonderfall einer auf Glauben, also auf einer nicht selbst wissenschaftlich einholbaren Einstellung gegründeten wissenschaftlichen Unternehmung. So würde ich das sagen, also. Aber sie ist eben ein Grenzfall, weil sie tatsächlich eben etwas wissenschaftlich nicht Legitimierbares zur Voraussetzung hat.
Aber könnte man dann nicht auch sagen, dass unter der Voraussetzung, dass ich glaube, dass die Sterne, so wie sie bei meiner Geburt standen, einen Einfluss auf meinen Charakter haben, unter dieser Voraussetzung kann ich die Stellung der Sterne studieren, wissenschaftlich diskutieren und zu öffentlichen Schlussfolgerungen kommen?
Ja, also ich würde mal vermuten, dass das ein Fall ist, jetzt drücke ich mich ein bisschen wertend aus, aber es geht halt nicht anders, wo die Voraussetzungen, die Sie da machen, gewissermaßen auch einen guten Teil der Ergebnisse kontaminieren wird. Also man macht ja Astrologie zum Beispiel zu dem Zweck, um etwas sagen zu können über menschliche Charaktereigenschaften. Ja. Oder darüber, warum jemand eine ganz bestimmte Frau, einen ganz bestimmten Mann, einen Partner oder so gefunden hat, oder irgendwas. Also meistens geht es ja um lebensbedeutsame Dinge, für die man sich Aufschluss von einem Blick in Sternenkonstellationen verspricht. Und da sind nun allerdings, glaube ich, eine Unmenge an Unterstellungen über Kausalzusammenhänge drin, die beim allerbesten Willen sich nicht intersubjektiv, methodisch einigermaßen nachvollziehbar belegen lassen. Also ich glaube, dass man da in diesem Fall zeigen kann, dass es gewissermaßen nicht einfach nur die dogmatische Setzung an einem bestimmten Punkt ist, von der aus dann das wissenschaftliche Unternehmen seinen in sich vollkommen stimmigen Gang nehmen kann, sondern dass dieser Gang eben nicht in sich stimmig sein wird, weil die ganze Voraussetzung unhaltbar ist. Also, um nur das Einfachste zu nehmen, die Sterne, wie sie mir erscheinen zum Zeitpunkt der Geburt meines Sohnes, sind natürlich völlig andere Sterne als die tatsächlich zum Zeitpunkt der Geburt meines Sohnes da sind. Einfach deshalb, weil aufgrund der ungeheuren Entfernung das Sternbild ein aus der Vergangenheit zu uns herüberstrahlendes Bild ist. Die Sterne, die ich sehe, waren vor zum Teil Hunderten von Jahren so, wie ich sie jetzt sehe. Ja, wir können in die Vergangenheit schauen, indem wir in den Sternenhimmel über uns gucken. Und wenn jetzt jemand sagt, dass etwas, was vor Hunderten von Jahren der Fall war, einen kausalen Einfluss darauf hat, wie mein Sohn beim Mittagessen sich benimmt, dann glaube ich, gibt es gute Gründe, das für unsinnig zu halten.
Also ich wollte das jetzt nochmal aufgreifen, die Sache mit den Sternen, und einfach dafür plädieren, dass man sozusagen das jetzt nicht als ein konkretes Beispiel nimmt, sondern dass man sich überlegt, dass jede dogmatische Setzung vor dem Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens vielleicht auch wieder unter dem Kriterium betrachtet werden kann, das Sie Öffentlichkeit genannt haben. Also,
ja.
Dass es einen bestimmten Anteil der Bevölkerung oder dass es eine Gruppe Menschen gibt, die miteinander teilen, dass sie eine bestimmte Annahme irgendwie wahrnehmen können. Und dass dann für diese Leute man auch immer den Begriff Wissenschaft gelten lassen muss. Egal ob, also ich weiß nicht, all diejenigen, die jetzt Glauben als Dogma grundsätzlich annehmen, die können dann intern Theologie wissenschaftlich betreiben, aber damit gegenüber Menschen, die dieses Dogma eben nicht teilen, diesen Anspruch nicht aufrechterhalten.
Hm. Ja, vielleicht haben Sie recht. Ich zögere ein bisschen, Ihnen zuzustimmen, weil ich irgendwie doch der Meinung bin, Theologie ist tatsächlich ein Grenzfall. Und nehmen wir einen anderen Fall. Nehmen wir an, jemand behauptete, es gäbe eine spezifische Eskimo-Physik. Und der würde das damit begründen, dass die Eskimos aufgrund kultureller Einflussfaktoren bestimmte Dinge anders sehen als Nicht-Eskimos. Dann würde ich für diesen Fall etwa Folgendes erwarten: dass man eine wiederum der Öffentlichkeitsbedingung genügende Erklärung dafür findet, warum sich in den physikalisch erheblichen Hinsichten die Eskimo-Sichtweisen von unseren unterscheiden. Ja? Und dann habe ich Besonderheiten im Aussagensystem der Eskimos in einen größeren Bezugsrahmen gestellt und verständlich gemacht, der wiederum der Bedingung der Verstehbarkeit genügt, und zwar nicht nur relativ zu den Eskimos, sondern überhaupt. Sodass ich schon sagen würde, ich glaube, mit Wissenschaft ist im Normalfall, und wie gesagt, dann wäre die Theologie ein Grenzfall, ist im Normalfall mehr gemeint als aufschlussreich, nachvollziehbar, überzeugend, relativ zum Beispiel zu einem ganz bestimmten Kulturmerkmal. Allerdings, und darüber will ich in der nächsten Vorlesung dann ein bisschen mehr noch sagen, kann man, und zwar werde ich das unter dem Stichwort Objektivität und Subjektivität tun, kann man sicher sagen, dass für sehr viele wissenschaftliche Disziplinen gilt, dass in ihnen ganz bestimmte Interessen, Sichtweisen konstitutiv sinngebend sind. Beispielsweise die Kunstwissenschaft. Die Kunstwissenschaft setzt voraus, dass wir ein Interesse nehmen können an Kunst, und Kunst wiederum lässt sich ja verstehen als etwas, was nur in einer bestimmten menschlichen Einstellung überhaupt als bedeutungsvoll hervortreten kann. Ob man dieser Einstellung nun interesseloses Wohlgefallen oder Schönheitssinn oder Gefühl für Stimmigkeit nennt oder so, ist ganz sekundär. Also für eine Vielzahl menschlicher Unternehmungen gilt, dass sie Ausdruck einer ganz bestimmten Interessiertheit sind und dass dann relativ zu dieser Interessiertheit wir etwa auch ihre wissenschaftliche Behandlung fruchtbar finden. Und vielleicht könnte man sich auch vorstellen, dass das für die Politikwissenschaft gilt, dass wenn wir bestimmte Lebensprobleme nicht hätten, wir ein solches Fach wie Politikwissenschaft vollkommen sinnlos fänden, weil wir einfach keine politischen Probleme sehen. Also in diesem Sinne könnte man sagen, sind sehr viele, vielleicht alle wissenschaftlichen Unternehmungen relativ zu bestimmten Voraussetzungen, die wir machen müssen. Und dann gilt die Öffentlichkeitsbedingung innerhalb dieses Rahmens. Nicht unbedingt für den Rahmen selbst. Das ist ein bisschen alles sehr tastend und unsicher, aber ich zögere ein bisschen zu sagen, die Theologie ist sozusagen nicht der Grenzfall, sondern im Grunde genommen enthüllt sozusagen den Regelfall.